Wollen wir einige Verse lesen aus dem Buch Hiob? Aus Kapitel 3, die Verse 1 bis 10 und Vers 26. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob hob an und sprach: Es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach: Ein Knabe ist empfangen. Jener Tag sei Finsternis. Nicht frage Gott nach ihm droben und nicht erglänze über ihm das Licht. Finsternis und Todesschatten mögen ihn einlösen, Gewölk sich über ihm lagern, Tagesverfinsterungen ihn schrecken. Jene Nacht, dunkel ergreife sie, sie freue sich nicht unter den Tagen des Jahres, in die Zahl der Monate komme sie nicht. Siehe, jene Nacht sei unfruchtbar, es trete kein Jubel in sie ein. Verwünschen mögen sie die Verflucher des Tages, die fähig sind, den Leviathan aufzureizen. Verfinstert seien die Sterne ihrer Dämmerung, sie harre auf Licht, und da sei keines. Und nicht schaue sie die Wimpern der Morgenröte, denn sie hat die Pforte meines Mutterschoßes nicht verschlossen und Mühsal nicht verborgen vor meinen Augen. Vers 26. Ich war nicht ruhig und ich rastete nicht und ruhte nicht. Da kam das Toben. Und Eliphas, der Temaniter, antwortete und sprach: Wenn man ein Wort an dich versucht, wird es dich verdrießen? Doch die Worte zurückhalten, wer könnte es? Siehe, du hast viele unterwiesen und erschlaffte Hände stärktest du. Den Strauchelnden richteten deine Worte auf und sinkende Knie hast du befestigt. Doch nun kommt es an dich und es verdrießt dich, es erreicht dich und du bist bestürzt. Ist nicht deine Gottesfurcht deine Zuversicht und die Vollkommenheit deiner Wege deine Hoffnung? Erinnere dich doch. Wer ist als Unschuldiger umgekommen? Und wo sind Rechtschaffende vertilgt worden? So wie ich es gesehen habe. Die Unheil pflügen und Mühsal säen, ernten es. Durch den Odem Gottes kommen sie um und durch den Hauch seiner Nase vergehen sie. Das Brüllen des Löwen und die Stimme des Brüllers sind verstummt und die Zähne der jungen Löwen sind ausgebrochen. Der Löwe kommt um aus Mangel an Raub und die Jungen der Löwin werden zerstreut. Kapitel 5, Vers 8. Ich jedoch würde Gott suchen und Gott meine Sache vorlegen, der Großes und Unerforschliches tut, Wunder ohne Zahl, der Regen gibt auf die Fläche der Erde und Wasser sendet auf die Fläche der Flur, um Niedrige in die Höhe zu setzen und Trauernde steigen empor zum Glück, der zunichte macht die Pläne der Listigen und ihre Hände führen das Ausgeklügelte nicht aus, der die Weisen fängt in ihrer List und der Rat der Verdrehten überstürzt sich. Am Tag stoßen sie auf Finsternis und am Mittag tappen sie umher wie bei Nacht und er rettet vom Schwert und von ihrem Mund und aus der Hand des Starken den Armen. So wird dem Geringen Hoffnung und die Ungerechtigkeit verschließt ihren Mund. Siehe, glückselig der Mensch, den Gott straft. So verwirft er nicht die Züchtigung des Allmächtigen, denn er bereitet Schmerz und verbindet. Er zerschlägt und seine Hände heilen. Kapitel 6, Vers 1. Und Hiob antwortete und sprach: O, dass mein Kummer doch gewogen würde und man mein Missgeschick auf die Waagschale legte allzumal. Denn dann würde es schwerer sein als der Sand des Meeres. Darum sind unbesonnen meine Worte, denn die Pfeile des Allmächtigen sind in mir. Ihr Gift trinkt meinen Geist. Vers 8. O, dass doch meine Bitte einträfe und Gott mein Verlangen gewährte, dass es Gott gefiele, mich zu zermalmen, dass er seine Hand losmachte und mich vernichte. So würde noch mein Trost sein, und ich würde frohlocken in schonungsloser Pein, dass ich die Worte des Heiligen nicht verleugnet habe. Was ist meine Kraft, dass ich ausharren? Und was mein Ende, dass ich mich gedulden sollte? Ist Kraft der Steine meine Kraft? Oder ist mein Fleisch aus Erz? Ist es nicht so, dass keine Hilfe in mir und jede Kraft aus mir vertrieben ist? Kapitel 7, Vers 1. Hat der Mensch nicht einen harten Dienst auf der Erde? Und sind seine Tage nicht wie die Tage des Tagelöhners? Vers 6. Meine Tage gleiten schneller dahin als ein Weberschiffchen und schwinden ohne Hoffnung. Vers 17. Was ist der Mensch, dass du ihn hochhältst und dass du dein Herz auf ihn richtest und alle Morgen ihn heimsuchst, alle Augenblicke ihn prüfst? Wie lange willst du nicht von mir wegblicken, nicht von mir ablassen, bis ich meinen Speichel verschlucke? Habe ich gesündigt? Was tat ich dir an, du Beobachter der Menschen? Warum hast du mich dir zum Angriffspunkt gesetzt, dass ich mir selbst zur Last geworden bin? Und warum vergibst du nicht meine Übertretung und lässt mich vorübergehen, meine Ungerechtigkeit? Denn nun werde ich mich in den Staub legen, und suchst du nach mir, so bin ich nicht mehr. Soweit das Wort Gottes. Wir haben ja letztes Mal gesehen, dass in den ersten zwei Kapiteln uns gezeigt wird, dass Hiob im Endeffekt alles verliert, was er besaß. Wirklich alles. Zum Schluss sogar seine eigene Gesundheit. Dass dieser Mann am Ende von Kapitel 2 sterbenskrank ist. Dass dann seine drei Freunde gekommen sind, aus den unterschiedlichsten Gegenden, dass sie sich irgendwie getroffen haben, wo uns überhaupt nicht klar ist, wie das damals überhaupt stattgefunden haben kann und, oder stattfand. Und dass sie dann im Endeffekt zu Hiob gekommen sind und dass sie sich zu Hiob, mit Hiob, dort in die Asche gesetzt haben und dass sie mit diesem Mann eine Woche getrauert haben, ohne irgendeinen einzigen Ton zu reden. Jedenfalls ist das etwas, was wir hier am Ende von Kapitel 2 in Vers 13 gesehen haben. Und sie saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte. Und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Und nach diesen 7 Tagen beginnt dann plötzlich Hiob mit seiner Klagerede, die wir dort in Kapitel 3 haben. Nun, bevor wir uns ein klein wenig über diese Kapitel unterhalten, die wir gelesen haben, darf man, ich sag mal, 2 Dinge nicht vergessen, wenn man über diese Kapitel spricht. Wir stehen hinter diesen Kapiteln. Wir wissen im Endeffekt das Ende, von Hiob. Das heißt, wie die ganze Geschichte ausgeht, das wusste Hiob natürlich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Hiob war hier mitten in dieser Prüfung. Und wenn wir in diese Verse lesen und uns angucken, wie sich Hiob verhalten hat, und wenn wir uns angucken, wie sich die Freunde von Hiob verhalten haben, noch einmal, dann dürfen wir nicht vergessen, dass die alle in diesen Prüfungen drin waren. Wir stehen viele, viele hundert oder tausend Jahre dahinter. Und das Zweite ist, dass wir eigentlich gar nicht mitempfinden können, wie ein Hiob gelitten hat. Denn wir sind nicht in solchen Lebensumständen. Und ich glaube, und ich bin davon überzeugt, dass keiner, der hier ist, jemals in einer solchen Lebenssituation gewesen ist. Das heißt, wir können gar nicht verstehen, wie dieser Hiob gelitten hat. Und wir können auch nicht mitempfinden, wie dieser Hiob gelitten hat. Es gibt eigentlich nur eine einzige Person, die das kann, und das ist der Herr Jesus selbst. Und diesen Vers möchte ich doch noch lesen. Denn das unterscheidet diesen hohen Priester von allen anderen hohen Priestern, die jemals auf dieser Erde lebten. Und das ist in Hebräer 4. Im Hebräerbrief wird uns 3-mal gezeigt, dass unser hoher Priester, der Mensch Jesus Christus, etwas zu tun vermag. Und das ist die 2. Stelle in Hebräer 4, an die ich jetzt denke, in Vers 15. Dieser Satz mit einer doppelten Verneinung, der also eine ganz starke Bejahung ist, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Das heißt, das ist die einzige Person, die es gibt, die mitempfinden kann, wie wir empfinden in solchen Prüfungen. Und der verstehen kann, wie wir uns fühlen, wenn wir in solchen Prüfungen sind. Weil es jemand ist, der selbst in allem geprüft worden ist. Noch einmal mit ausgenommen der Sünde. Und das ist, glaube ich, etwas, das müssen wir immer gut im Hinterkopf behalten, wenn wir uns hier mit diesen Versen und mit diesen Kapiteln beschäftigen. Man kann sehr schnell sagen, immer Hiob, was du da in Kapitel 3 sagst, das ist ja nicht gerade besonders geistlich. Und zu den Freunden, die immer wieder zu Hiob sprechen, hör mal, das, was ihr da sagt, das ist auch nicht so besonders geistlich. Aber noch einmal, wir sind nicht in dieser Situation. Und das dürfen wir hierbei nicht vergessen. Und nach diesen 7 Tagen, wo Hiob in dieser größten Not unsagbar gelitten hat, hinzu kommt ja auch noch, dass er eine Krankheit hatte, die fast tödlich war. Sie war nicht tödlich, aber das wusste er natürlich auch nicht zu diesem Zeitpunkt. Aber die lebensgefährlich gewesen ist. Ja, der Teufel, der ihm diese Krankheit schickte, der hat sicherlich das extremste Extrem genommen, was ging. Das Einzige, was der Teufel nicht tun durfte, was Gott ihm untersagt hatte, war, dem Hiob das Leben zu nehmen. Aber die Krankheit, die er ihm gab, ich sag mal, die stand ganz kurz davor. Noch einmal, Hiob wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ob er überleben würde oder nicht. Und dann sitzt er dort und dann stimmt er in Kapitel 3, ich will einmal sagen, diese Klagerede dort ein klein wenig an. Und diese Klagerede, die kann man eigentlich in 3 Abschnitte unterteilen. Das will ich mal zuerst machen. Ich kann ja eh nicht auf jeden Vers eingehen in der Kürze der Zeit. Diese Klagerede an sich, wenn sie in Vers 3 beginnt, dann geht der erste Teil bis Vers 10. Und in diesem ersten Teil, da verurteilt er oder da verflucht er den Tag, an dem er geboren worden ist. Da geht es nicht so sehr um die Zeit nach seiner Geburt, da geht es auch nicht so sehr um die Zeit, in der er sich jetzt befindet, sondern diese ersten 10 Verse beschäftigen sich mit der Situation, wäre ich doch bloß nie geboren worden. Und Hiob ist nicht der Einzige, der einen solchen Gedanken hat. Jeremia in Kapitel 20 oder 24 hat einen ähnlichen Gedanken, dass er auch den Tag verflucht, an dem er geboren worden ist. Und Jeremia war nicht in einer ähnlichen Situation, er war in einer völlig anderen Situation, aber ebenfalls in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Denn er stand da im Endeffekt als einziger Treuer zu dem Zeitpunkt da. Und das, was er verkündigte, nämlich das Wort Gottes, das interessierte die Menschen drumherum überhaupt nicht mehr. Die verlachten ihn, die verspotteten ihn, die feindeten ihn an, dass Jeremia in größte Schwierigkeiten kam. Sogar seine eigenen Verwandten wollten ihn umbringen. Und da ist er auch in dieser Situation, wo er den Tag verflucht, wo er geboren worden ist. Das zeigt uns also, dass Gläubige in solche Situationen hineinkommen können, wenn sie in so großen und schwierigen Prüfungen sind. Aber Hiob geht noch viel weiter. Er verflucht nicht nur den Tag, an dem er geboren worden ist, sondern von Vers 11 bis Vers 19 verflucht er im Endeffekt die Zeit kurz nach seiner Geburt, wo sich seine Mutter um ihn gekümmert hat und wo seine Mutter ihn genährt und gepflegt hatte. Diese Verse 11 und 12, warum starb ich nicht von Mutterleib an, kam aus dem Schoß hervor und verschied. Und jetzt, weshalb kam Knie mir entgegen und wozu Brüste, dass ich sog? Das heißt also, Hiob verurteilt jetzt im Endeffekt die Zeit kurz nach seiner Geburt, wo er von seiner eigenen Mutter gepflegt und versorgt wurde. Und damit ist die Klage von Hiob noch nicht zu Ende. In Vers 20 bis Vers 26 verurteilt er die Jetztzeit, in der er sich gerade befand. Warum gibt er dem Mühseligen Licht und Leben derer, die bitterer und Leben derer, die bitterer Seele sind. Das heißt, dieser Hiob verurteilt oder verflucht drei Stationen in seinem Leben. Der erste ist der Moment, wo er geboren wurde. Der zweite ist der Zeitpunkt, wo seine Mutter ihn genährt, gepflegt und großgezogen hat. Und der dritte Zeitpunkt ist die Jetztzeit, wo er sich mitten in diesen Prüfungen befindet. Ich denke, das zeigt uns ein klein wenig, in welch einer Situation sich dieser Hiob befand. Und dass er sehr viele Warum-Fragen an Gott stellt. Und wenn man sich dieses ganze Buch anguckt, dann wird man feststellen, dass Gott am Ende keine einzige seiner Warum-Fragen beantwortet hat. Ich sage damit nicht, dass es falsch ist, Warum-Fragen zu stellen. Ein Habakuk stellt auch Warum-Fragen und Gott beantwortet sie ihm. Allerdings gefällt dem Habakuk die Antwort auch nicht so gut, die Gott ihm gibt. Denn Gott sagt zu Habakuk, als er fragte, warum, all die Not, all das Elend, all die Schwierigkeiten, da sagt Gott ihm, Habakuk, ich weiß das alles. Alles, was du mir gerade vorgebracht hast, das kenne ich, das weiß ich. Und meine Antwort ist, es wird noch schlimmer kommen. Das war natürlich keine Antwort, die Habakuk in dieser Situation so gerne hören wollte. Aber das ist mal ganz grob das, was Gott ihm sagt in Kapitel 1. Bei Hiob dagegen wird keine einzige dieser Warum-Fragen oder Weshalb-Fragen in diesem gesamten Buch beantwortet. Gott lässt das alles offen. Und wie oft ist das auch bei uns im Leben so, dass wir Warum-Fragen haben, vielleicht Fragen nach dem Weshalb, vielleicht Fragen nach dem Wie lange und dass man von Gott keine Antwort darauf bekommt. Hier schweigt Gott dazu. Nun, Hiob selbst führt verschiedene Punkte an. Wie gesagt, ich kann ein paar erwähnen, mehr schaffen wir einfach aus Zeitgründen nicht. Ich denke, diese ersten Verse, ich habe das schon erwähnt, da spricht er also darüber, dass dieser Tag seiner Geburt, dass das mit Finsternis, mit Todesschatten, mit Tagesverfinsterungen verglichen wird. Wer sich die ersten Verse anguckt, es gibt wahrscheinlich keinen Abschnitt in der Bibel, wo wir so häufig das Wort Nacht, Finsternis, Todesschatten und so weiter finden. Es zeigt uns wirklich den Herzenszustand und die unbeschreibbare Not, in der sich dieser Habakuk befand, dieser Hiob befand. Dann hier in diesen Versen 11 bis Vers 19, in diesem zweiten Teil, da hat man das Gefühl, dass Habakuk bestimmte Dinge mit, bestimmte Dinge hier miteinander vermischt. Denn wenn man sich diese Verse 13 bis 19 durchliest, hat man das Gefühl, dass er nicht unterscheidet zwischen solchen, die gläubig und die ungläubig sind. Er wirft sie mehr oder weniger alle in einen Topf. Er spricht in Vers 13 davon, denn jetzt würde ich liegen und rasten, ich würde schlafen, dann hätte ich Ruhe mit Königen und Ratgeber der Erde, die sich verödete Plätze erbauten. Oder mit Fürsten, die Gold hatten und so weiter. Und Vers 19, der Kleine und der Große, dort sind sie gleich. Und der Knecht ist frei von seinem Herrn. Das stimmt natürlich nur zum Teil. Hiob, der wirft hier verschiedene Dinge durcheinander. Er spricht hier mal von Gläubigen, mal von Ungläubigen. Ruhe im Tod hat im Endeffekt nur jemand, der ein Kind Gottes ist. Na, wenn ich kein Kind Gottes bin, dann habe ich sicherlich, wenn ich sterbe, keine Ruhe in meinem Tod. Dann werde ich nämlich einmal Gott als dem großen Richter begegnen. Wenn ich Ruhe haben möchte im Tod, dann muss ich vorher Ruhe mit Gott haben. So wie das im Matthäus-Evangelium lesen, ja, dass man zu ihm kommen kann. Wen dürstet, dass er kommen soll, dann wird er Ruhe finden. Das heißt, das ist das Wichtigste überhaupt im Leben eines Menschen, dass er diese Ruhe mit Gott besitzt. Ich könnte auch sagen, dass er den Frieden mit Gott besitzt. Dass er in seinem Leben einen Zeitpunkt hatte, wo er mit seiner ganzen Sündenschuld zu Gott gekommen ist. Und nur wenn das der Fall ist, dann habe ich tatsächlich Ruhe, wenn ich heimgehe, wenn ich sterbe. Und dann habe ich die Sicherheit, dass ich in der Ewigkeit bei Gott sein werde. Sonst habe ich diese Ruhe nicht. Aber Hiob unterscheidet das hier in diesen Versen nicht. Später in dem Buch unterscheidet er wohl zwischen solchen, die gläubig sind, und solchen, die ungläubig sind. Aber hier in dieser Situation, in dem Zeitpunkt seiner größten Verzweiflung, da wirft er das Ganze hier ein klein wenig durcheinander und vermischt das Ganze im Endeffekt. Und dann in diesem letzten Abschnitt, dort in diesen Versen 20 bis 26, da muss er am Ende sogar sagen, ich war nicht ruhig und ich rastete nicht und ruhte nicht. Da kam das Toben. Oder man könnte fast sagen, da kommt ein neues Toben. Da beginnen neue große Schwierigkeiten in seinem Leben. Und vielleicht ist das sogar schon eine prophetische Aussage auf das, was jetzt anschließend kommt. Denn man darf eins nicht vergessen, die ganzen Prüfungen, die Hiob hatte, die waren mit Hiob 2 nicht zu Ende. Sondern der letzte Teil der Prüfung, worin sich Hiob befindet, das sind gleich die Gespräche, die er mit seinen Freunden hat. Auch das war im Endeffekt eine Prüfung für diesen leidgeprüften Hiob. Das dürfen wir mal nicht vergessen. Das ganze Buch ist im Endeffekt voller Prüfungen, die dieser Mann erdulden musste. Und das ändert sich erst ganz am Ende. Und vielleicht muss man diesen Vers 26 so verstehen, als wenn Hiob schon ein klein wenig vorausblicken würde, was jetzt geschehen würde, nachdem er dort seine Klage vor den Freunden oder auch seine Klage vor Gott so ausgesprochen hatte. Was würden wir sagen? Das muss man sich auch mal in die Situation versetzen. Das kann man natürlich leicht sagen, naja, jetzt spricht Eliphas und wir wissen, es wäre besser, er hätte geschwiegen. Aber was hätten wir gemacht in so einer Situation? Stell dir vor, wir würden jemanden besuchen, der ein ähnliches Leid hat wie Hiob. Wir sitzen da vielleicht einige Tage bei ihm zu Hause und urplötzlich spricht der Geprüfte ein ähnliches Klagelied wie hier. Was würden wir machen? Was würde ich machen? Weiterschweigen? Oder vielleicht doch auch antworten? Oder vielleicht doch denken, in einigen Sätzen geht er ja doch ein bisschen weit? Hat vielleicht Gott auch verunehrt? Würde man ihn vielleicht nicht auch doch korrigieren? Würde man sich wirklich total anders verhalten, als das hier dieser Eliphas tut? Noch einmal, ich sage jetzt nicht, dass das, was die drei Freunde gesagt haben, dass das gut war, dass sie das auf Hiob anwendeten. Aber ich frage einfach mal, was würde ich tun? Oder jeder kann sich mal fragen, was würde er tun, wenn er in einer solchen Situation ist? Wir sehen hier, was Eliphas tat. Eliphas fängt jetzt an zu reden. Er war wahrscheinlich der Älteste dieser drei. Und deswegen beginnt er diese Antwortrunde. Und wir haben ja anschließend drei Gesprächsrunden, wo Hiob etwas sagt, dann sagt einer seiner Freunde was, dann sagt Hiob wieder, sein zweiter Freund, Hiob sagt wieder etwas, der dritte Freund. Und dann kommt die zweite Gesprächsrunde genauso. Und dann kommt die dritte Gesprächsrunde, sie ist ähnlich, nur der jüngste oder zweitjüngste Freund sagt dann eben nichts mehr. Bis dann anschließend der Diener Gottes kommt und etwas sagt, ich werde nachher im zweiten Teil darauf eingehen, und am Ende Gott zu ihm selbst spricht. Hier beginnt das Ganze jetzt mit diesem Eliphas. Und am Anfang sagt der Eliphas gar nicht so schlechte Dinge. Er beginnt eigentlich gut, wie man jemanden trösten kann, wenn man unbedingt etwas sagen möchte. Er spricht zuerst mal über positive Dinge aus dem Leben von Hiob. Er sagt zum Beispiel in Vers 3, siehe, du hast viele unterwiesen. Erschlaffte Hände hast du gestärkt. Für den Strauchelnden hattest du ein Wort, das ihn sogar aufgerichtet hat. Und auch sinkende Knie hast du befestigt. Das heißt, in diesen beiden Versen erwähnt er zuerst einmal gute Dinge aus diesem Leben von Hiob. Das heißt, dieser Anfang von Eliphas, der ist gar nicht so ganz schlecht auf den ersten Blick. Eigentlich zeigt uns das, wenn man jemanden wirklich trösten muss oder etwas jemandem zu sagen hat, dass man zunächst einmal die positiven Dinge erwähnt. Aber Vers 2 zeigt schon, dass es nicht ganz so positiv ist. Wenn man ein Wort an dich versucht, das heißt, wenn man dich mit einem Wort prüft, wenn man ein ernstes Wort an dich hat, mein lieber Hiob, wie würdest du dann reagieren? Wird es dich verdrießen? Wird es dich verärgern? Oder wird es dich korrigieren, dass du im Endeffekt vor Gott etwas zu bekennen hast und das auch bekennst? Hiob, die Worte, die ich jetzt an dich zu richten habe, wie werden sie wirken auf dich? Denn eins ist ganz klar, Hiob, nach dem, was du in Kapitel 3 gesagt hast, da kann ich nicht schweigen, da kann ich diese Worte nicht zurückhalten. Da steht ein ganz interessantes Wort für Wort, was eigentlich nur im Buch Hiob vorkommt und dreimal noch sonst im Alten Testament. Das heißt so viel wie Rede, Psalm 19, ich glaube Vers 4 ist dieses Wort auch. Eine Rede, wer wird sie vernehmen? Er spricht also nicht von einzelnen Worten, sondern von einer kompletten Rede, die er jetzt an ihn hat. Hiob, wenn ich eine solche Rede an dich habe, wie wirst du reagieren, was wirst du machen, was wirst du sagen? So fängt er an. Und dann kommen, wie gesagt, diese positiven Dinge. Aber diese Einleitungsworte, die zeigen wahrscheinlich dem Hiob schon, dass es jetzt wirklich stressig wird von dem, was er hören sollte. Er sagt in Vers 6, da geht es um die Schuldfrage. Ja, man könnte eigentlich sagen, wenn ich über Kapitel 4 eine Überschrift setzen würde, dann würde ich setzen die Thesen des Eliphas. Und die Thesen des Eliphas und die Thesen seiner Freunde sind eigentlich alle die gleichen. Sie kennen im Endeffekt nur eine einzige Handlung von Gott in Bezug auf den Menschen. Ist der Mensch gottesfürchtig? Ist der Mensch gerecht, dann wird er den Segen Gottes empfangen. Ist der Mensch ungerecht, tut er falsche Sachen, steht er unter dem Gericht Gottes. So einfach ist die Gleichung. Also wenn Gott jemanden richtet oder straft, dann muss der oder durch Prüfungen gehen lässt, dann muss derjenige Sünden getan haben, fertig. Dass es auch andere Ursachen für Prüfungen gibt, das sieht er gar nicht. Das sehen auch seine Freunde nicht. Und Hiob denkt übrigens ähnlich. Hiob denkt eigentlich genauso. Hiob denkt auch, wenn Gott einen durch solche Prüfungen gehen lässt, dann muss das die Folge von Sünde sein. Also sagt Hiob, Gott, du hast dich geirrt. Denn ich habe ja gar keine große Sünde getan. Du hast die falsche Person in deine Prüfung geschickt. Also vom Prinzip her haben alle diese vier Männer hier in dieser Begebenheit das gleiche Gedankengut über Gott. Als wenn da so eine 1:1 Rechnung ist. Und das ist etwas, was wir später in diesem Buch lernen, dass Gott so nicht handelt und dass die Regierungswege Gottes so nicht sind und dass wir oft die Regierungswege Gottes hier auf dieser Erde überhaupt nicht verstehen können. Und er sagt zu ihm, hör mal Hiob, Ich kann das behaupten, weil ich das so gesehen habe. Das heißt, er sagt, ich habe mich mit der Geschichte beschäftigt. Und die Geschichte, die zeigt mir das. Ja, das ist das Vers 7. Da fragt er ihn doch, erinnere dich doch, wer ist als Unschuldiger umgekommen? Und wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? Hiob, denk mal nach. Denk mal so ein klein wenig zurück. Vielleicht ein paar hundert Jahre vorher, Hiob, weißt du noch? Die große Flut? Ist da ein Rechtschaffener umgekommen? Ist da ein Gerechter umgekommen? Hiob, überleg mal. Alle die umgekommen sind, das waren solche, die Ungerechte waren. Das waren solche, die waren Feinde Gottes. Siehst du, Hiob, das habe ich gesehen. Das zeigt mir die Geschichte. Wenn Gott straft oder wenn Gott prüft, dann nur, wenn Ungerechtigkeit da ist. Gibt es kein Gegenbeispiel? Doch. Aber auch darauf möchte ich heute in der zweiten Stunde noch drauf einkommen. dieser Eliphas hier, der blickt nicht weit genug zurück. Und das unterscheidet nachher den vierten Mann, der mit Hiob spricht. Der blickt viel, viel weiter zurück. Ja, ich will doch so einen Vers lesen aus Kapitel 36. Ich glaube, das macht das ein klein wenig klar. Dieser Eliphas hier, der blickt eigentlich zurück bis zur Sinnflut. Aber dieser Elihu, der später als der Vierte und als der Jüngste auftritt, der sagt in Kapitel 36, Vers 3, ich will mein Wissen von weit her holen und meinem Schöpfer Gerechtigkeit geben. Ich will mein Wissen von weit her holen. Ich will mich intensiv mit dem Wort, ich übertrage es mal auf die heutige Zeit, mit dem Wort Gottes beschäftigen und daher will ich mein Wissen holen. Wenn dieser Eliphas sein Wissen von weit her geholt hätte, dann hätte er auch einen Abel gekannt. Warum ist ein Abel von Kain erschlagen worden? War Abel ein Ungerechter? Hat Abel was Ungerechtes getan? Im Gegenteil. Er hat etwas getan, was zur Ehre, zur Verherrlichung Gottes war. Und deswegen erzürnte Kain, weil Gott dieses Opfer von Abel annehmen konnte und das von Kain nicht. Und deswegen erschlug er Abel. Siehst du, er hat nicht weit genug zurückgeblickt. Er hat sich so für die Geschichte interessiert, aber nur für einen Teil der Geschichte. Und diese Geschichte ist für ihn der Maßstab, ist für ihn die Messlatte, so wie ich es gesehen habe. Die Unheil pflügen und Mühsal ernten, die säen, die ernten es eben auch. Durch den Odem Gottes kommen sie um und durch den Hauch seiner Nase vergehen sie. Aber wir verstehen, was die Argumentation von diesem Eliphas ist. Es ist im Endeffekt die Geschichte, die Dinge, die er gesehen hat. Und vielleicht stand er sogar mit okkulten Dingen in Verbindung und dass er daher auch noch irgendwelche Weisheiten bekam, die er hier im Endeffekt aussprach. Nun, viele Dinge von dem, was dieser Eliphas und was die beiden anderen Freunde sagen, ist wahr. Ohne Frage. Aber wahre Aussagen, angewendet auf die falsche Person, machen diese Aussage zu einer Lüge. Das darf man hier nicht vergessen. Denn wenn jemand durch Leid geprüft ist und Gott hat vielleicht deswegen dieses Leid geschickt, damit jemand aus seiner Verwandtschaft oder aus seiner Nachbarschaft dadurch zum Glauben kommt, und wir würden da hingehen und würden dem sagen, du, der Sünder, der steht unter dem Gericht Gottes, dann ist das sicherlich wahr, dass der Sünder unter dem Gericht Gottes steht. Aber das auf ihn jetzt anzuwenden, der so leidet, als wäre er jetzt ein großer Sünder und leidet wegen irgendeiner Tat, die er getan hat, was gar nicht stimmt, das macht diese wahre Aussage ja, zu einer Lüge. Und das ist das, was wir hier bei diesen Freunden lernen können. Nicht wahr? Richtige Aussagen, angewendet auf die falsche Person, sind im Endeffekt ebenfalls eine Sünde. Und das passiert hier. Er wendet im Endeffekt das alles, was wir gerade in Vers 6, 7 und 8 gesehen haben. Ich sage mal diese Schuldfrage direkt auf Hiob an, weil er eine ganz einfache Gleichung hat. Große Prüfung, großer Sünder. Keine Prüfung, treuer Mensch Gottes. Nun in Kapitel 5, in Kapitel 4, da zeigt er uns im Endeffekt diese These, die er hat und wo er sie her hat. Und in Kapitel 5, da wendet er sie dann direkt auf Hiob an und sagt ja dann sogar in Vers 8, ich jedoch würde Gott suchen und Gott meine Sache vorlegen. Und er sagt in Vers 17, denn glückselig der Mensch, den Gott straft, so verwirft er nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Natürlich stimmt das. Natürlich stimmt das. Es klingt vielleicht hart. Aber wenn Gott einen Menschen straft, wenn ein Mensch hier auf dieser Erde unter dem Gericht Gottes steht, dann macht Gott das doch nicht aus Spaß. Dann macht Gott das doch, damit dieser Mensch wachgerüttelt wird, damit er umkehrt und zu Gott kommt. Ja, die ganzen Schwierigkeiten, die es hier auf dieser Erde gibt, all dieses Leid, all diese Not, all dieses Elend, natürlich sind das Folgen der Sünde. Aber gleichzeitig sind das auch Dinge, die Gott gibt, um das menschliche Herz wachzurütteln. Weil Gott immer zeigen möchte, es ist nicht so schlimm, hier auf dieser Erde zu leiden, als in der Ewigkeit getrennt zu sein von Gott. Noch einmal, ich denke, den meisten ist das völlig klar, zu Gott kommen kann ein Mensch nur so lange er lebt. Wenn er gestorben ist, dann ist es für ewig zu spät. Und manchmal spricht Gott ganz ernst zu Menschen, damit sie umkehren. Und in diesem Punkt hat dieser Eliphas vollkommen recht, wenn er sagt, siehe glückselig der Mensch, den Gott straft, weil Gott nicht möchte, dass er ins Verderben rennt. Aber das anzuwenden auf Hiob, das war natürlich eine Anmaßung, das war auch ein Zeichen von Hochmut bei diesem Eliphas und das zeigt, dass er die Wege und die Gedanken Gottes vom Prinzip her überhaupt nicht kannte. Und natürlich ist es richtig in Vers 8, dass wir Gott unsere Sachen vorlegen sollen, dass wir sie mit Gott besprechen sollen und dass dieser Gott ein Gott ist, der Großes und Unerforschliches tut, Wunder ohne Zahl. Noch einmal, es ist alles richtig, was er sagt. Aber die Person, auf die er es anwendet, das ist im Endeffekt die falsche Person. Aber das ist ganz kurz mal zusammengefasst, dieser Inhalt dieser Rede von Eliphas in Kapitel 4 und 5. Also zum einen wird uns die These gezeigt, die er hat. Es wird uns gezeigt, wie er darauf kommt, indem er einfach zurückblickt auf die Geschichte, was schon geschehen ist. Aber dass er nicht weit genug zurückblickt und dass er dann anschließend in Kapitel 5, und das ist das Schlimme, das Ganze auf diesen armen Hiob anwendet. Und zwischendurch bringt er sogar immer einige von den Ereignissen, die Hiob in seinem Leben erlebt hatte. Zum Beispiel ein Hinweis auf das, was seinen Kindern widerfahren ist in Kapitel 1, aber hier in Kapitel 4, Vers 19, in Kapitel 1 verliert er ja alle seine Kinder, die dort in einem Haus sind, das zusammenstürzt, wo sie gerade dort sind. Und das so zwischen den Zeilen, wie so ein Stachel, erwähnt er das in Vers 19, wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen, deren Grund im Staub ist, wie Motten werden sie zertreten. Das Kennzeichen der Motten ist, dass sie uns den Besitz nehmen. Ja, wir wissen, dass Motten Kleider anfressen und ähnliche Dinge. Sie nehmen uns den Besitz. Hier zeigt Eliphas auf dieses unsagbare Leid von Hiob. Du hast deine Kinder in so einem Lehmhaus verloren. Dein ganzer Besitz ist dir genommen worden. Hiob, überleg, warum das ist. Du musst große Sünden getan haben. Er verstand nicht, dass diese Prüfung zum Teil einen ganz anderen Grund hatte. Und auch an anderer Stelle finden wir das noch zwischen diesen Versen. Am Ende schließt er seine Rede, ich sage mal, das ist so ein typischer Satz, den könnte jeder Lehrer in jeder Schule sagen, siehe, dies haben wir erforscht, so ist es, höre es und du merkest dir. So einfach geht das hier. Wir haben das erforscht, Hiob. Wir. Die drei Freunde. Wir haben das genau erforscht. Und wir sagen dir das, Hiob, und merke es dir gut. Und wenn man eine solche Antwort erfährt, wenn man selbst in größter Not, in größtem Leid ist, dann schweigt man wahrscheinlich nicht. Jedenfalls Hiob schweigt nicht. Und Hiob antwortet in Kapitel 6 und in Kapitel 7 auf diese Rede von Eliphas. Das Interessante ist, dass die Antwort von Hiob ist immer länger als das, was seine Freunde zu ihm sagen. Es sind zwar auch zwei Kapitel, aber die Kapitel 4 und 5 sind schon um einiges kürzer als die Kapitel 6 und 7. Das heißt, Hiob sagt immer mehr als das, was seine Freunde vorher zu ihm sagen. Und das sehen wir hier schon. Und Hiob beginnt und sagt: O, dass mein Kummer doch gewogen würde und man mein Missgeschick auf die Waagschale lege allzumal. Das heißt, Hiob greift an dieser Stelle direkt einen Ausdruck von Eliphas auf. Denn in Kapitel 5, Vers 2, da heißt es, denn den Narren erwürgt der Unmut. Und das Wort Unmut und das Wort Missgeschick ist genau das gleiche Wort im Hebräischen. Das heißt also, die Antwort, die Hiob jetzt gibt auf das, was Eliphas gesagt hat, bezieht sich direkt auf eine Aussage von Eliphas. Und wenn wir etwas weitergehen würden in diesem Buch, dann würden wir sogar sehen, wie Hiob über die Reden seiner Freunde denkt. Muss man eben gucken, Kapitel 13, Vers 12. Eure Denksprüche sind Sprüche von Asche, die mal eben so wegweht, wenn der Wind kommt. Eure Schutzwehren erweisen sich als Schutzwehren von Lehm, die sofort ihre Kraft und Gültigkeit verlieren, wenn ein klein wenig Wasser kommt, so wie jede Lehmwand im Endeffekt dadurch zusammenbricht und weggeschwemmt wird. In Kapitel 13, Vers 12, da sagt Hiob, eure Worte, die ihr an mich richtet, die haben eigentlich überhaupt keinen Wert. Das Einzige, was sie erreichen, ist, dass ich mich noch elender fühle als vorher. Aber hier antwortet er zunächst einmal direkt und sagt, ja, wenn du schon im Endeffekt von Unmut oder Missgeschick sprichst, dann möchte ich dir einmal sagen, dass mir meine Situation, in der ich mich befinde, dass sie unendlich schwer wird, ist. Lege sie auf diese Waagschale und dann wird man merken, dass sie schwerer sein wird als der Sand der Meere. Darum sind unbesonnen meine Worte. Hiob sagt hier zu Eliphas: Eliphas, das, was du gesagt hast, das hat mich leider in keiner Weise ermutigt. Das hat mich leider in keiner Weise getröstet. Sondern das hat nur eins erreicht, dass meine Lebenssituation jetzt noch schwerer für mich ist. Und wenn ich sie auf eine Waagschale legen würde, gemeint in der Bibel natürlich immer Balkenwagen, also auf die eine Waagschale lege ich meinen Kummer, meine Nöte, und auf die andere Waagschale den gesamten Sand aller Weltmeere, dann wäre die Waagschale mit meinem Kummer, die wäre tiefer als die Waagschale mit dem Sand der Weltmeere. Das, wo ich mich drin befinde, das ist unendlich schwer für mich. Und das, was du mir gesagt hast, das hilft mir nicht ein klein wenig, das hat mich nur erzürnt. Und darum verstehst du vielleicht, dass meine Worte, die ich jetzt sage, nicht unbedingt besonnen sind. Ich sage nicht, dass das eine gute Art ist. Ja, dass man erst mal vorab sagt, so, was ich jetzt sage, das kann vielleicht ein bisschen hart sein, und dann legt man los und fängt an, seine Worte auszusprechen. Besser, man spricht Worte aus, die nicht eben hart sind. Aber Hiob, der kündigt das hier ein klein wenig an. Ja? Darum sind unbesonnen meine Worte. Und dann, und jetzt passiert etwas, was man vorher noch nicht so sehr bei Hiob gefunden hat. Und da sieht man, wie er auch verletzt worden ist. Jetzt setzt er Gott auf die Anklagebank. Das haben wir immer wieder in diesem Buch. Dass jetzt Hiob Gott direkt Vorwürfe macht. Ja, das, was Hiob am liebsten haben möchte, wäre, dass Gott sich zu ihm herablässt und dass er mit Gott über seine gesamte Situation diskutieren kann. Er fordert das ja manchmal sogar. Aber Gott macht das nicht. Gott möchte nicht mit Hiob diskutieren. Und Hiob bekommt auch keine Chance später. Wenn nämlich Gott später mit ihm spricht, dann gibt er ihm 77 Fragen. Und nicht eine einzige Frage davon kann Hiob beantworten. Keine. Da gibt es keine Diskussion. Gott möchte nicht diskutieren. Gott möchte auch hier nicht diskutieren. Und darum hält Gott sich zunächst auch mal ganz zurück. Wir haben zuerst nur diese Gesprächsrunden mit diesen drei Freunden. Später dann mit dem Jüngsten, mit dem Elihu. Und erst danach, ganz am Ende, dann kommt Gott. Aber nicht so, dass Hiob irgendwas erwidern kann, sondern dass er nur noch staunen kann. Und dass er im Endeffekt sich vor Gott klein macht, dass er sich vor Gott demütigt und dass er die Größe und Vollkommenheit Gottes anerkennt. Aber hier in Vers 4 setzt er, glaube ich, Gott zum ersten Mal auf die Anklagebank. Denn die Pfeile des Allmächtigen sind in mir. Ihr Gift trinkt mein Geist. Er sagt also nicht nur, dass im Endeffekt er sich jetzt in einer Prüfung befindet, sondern er sagt, er findet sich in einer Prüfung, die man mit einem Giftpfeil vergleichen muss, der also sehr, sehr trügerisch wirkt. Darum sagt er, die Schrecken Gottes stellen sich in Schlachtordnung gegen mich auf. Er sieht hier Gott als seinen Feind. Ich will das mal ganz vorsichtig sagen. Aber so, in so einer Situation befindet sich jetzt Hiob. Das heißt, diese Worte des Eliphas, die haben genau das Gegenteil erreicht von dem, was er vielleicht erreichen wollte. Als in Kapitel 2 noch seine Frau etwas gegen Hiob sagt, da sagt Hiob, ich will das nochmal eben lesen, in Kapitel 2, Vers 9, da sagt seine Frau zu ihm, sage dich los von Gott und stirb. Und er sprach zu ihr, du redest wie eine der Törinnen redet. Aber hier haben wir ganz andere Worte von Hiob, plötzlich in Kapitel 6. Er sieht Gott als seinen Feind. Es sind Pfeile des Allmächtigen, die mit Gift getränkt sind. So sieht er das. Und er sieht, dass die Schrecken Gottes sich gegen ihn in Schlachtordnung aufstellen. Und er spricht dann ab Vers 8 noch einmal davon, dass im Endeffekt seine Seele den Tod begehrt. O, dass doch meine Bitte einträfe und Gott mein Verlangen gewährte, dass es Gott gefiele, mich zu zermalmen. Hiob spricht hier nicht davon, dass er sich selbst umbringen möchte. Hiob spricht hier an dieser Stelle auf keinen Fall von Selbstmord, sondern er spricht davon, dass Gott ihn hier von dieser Erde wegnehmen soll, indem er ihn sterben lässt. Das ist das, was hier drin steckt in diesem Ausdruck. Dass es Gott gefiele, mich zu zermalmen. Warum? Sagt Vers 10, weil er sich keiner Schuld bewusst war. Er war sich eben keiner großen Sünde bewusst, wovon Eliphas die ganze Zeit sprach. Eliphas sprach die ganze Zeit von einer großen Sünde. Wie kann es sonst ein solches Gericht geben? Und Hiob war sich keiner großen Sünde bewusst. Und deswegen konnte er das Ganze nicht verstehen. Deswegen sieht er Gott hier als seinen Feind an. Und später sagt er mehr oder weniger, dass er ihn eigentlich unbegründet in diese Situation hat kommen lassen. Dass Gott sich also geirrt haben muss in der Person. Und das ist etwas, was er gerne mit Gott besprechen möchte, was wir in den späteren Kapiteln sehen werden. Aber hier sagt er zunächst einmal, dass er sich keiner Schuld bewusst ist in Vers 10. Er sagt, er hat auch keine Kraft mehr. Was habe ich denn noch zu erwarten vom Leben? Noch einmal, hier ist ein Mann, der hat alles verloren. Alles. Seine ganze Familie. Und auch seine Frau war nicht mehr auf seiner Seite hier. Ja, das zeigt Kapitel 2. Noch einmal, seine Frau ist nicht umgekommen in den Katastrophen. Alle seine Kinder sind umgekommen. Sein gesamtes Hab und Gut, alles ist ihm genommen worden. Und sogar am Ende, die einzige, die er noch hatte, war jetzt nicht mehr auf seiner Seite, nämlich seine Frau. Und dann kamen die drei Freunde und wahrscheinlich war der letzte auch dabei, nur wir lesen hier noch nichts von ihm. Er kommt erst in Kapitel 35. Und sogar jetzt sind auch noch seine drei Freunde gegen ihn. Da sitzt jetzt einer, der ist völlig alleine und keiner ist da, der ihn versteht. Und dann kann man vielleicht verstehen, ich sage nicht, dass es gut ist, aber man kann es vielleicht verstehen, was dieser Hiob hier sagt, dass er Gott auf die Anklagebank setzt. Denn in Vers 14 sagt er das ja, dass seine Freunde ihn enttäuscht haben. Dem Verzagten gebührt Milde von seinem Freund. Wo ist denn die Milde in den Worten von Eliphas? Wenn man genug Zeit hier das ganze Kapitel betrachten könnte, was Eliphas gesagt hat, da findest du kein Wort der Milde. Vielleicht ganz am Anfang diese zwei, drei positiven Dinge, die er über Hiob gesagt hat, was Hiob alles tat, als es ihm noch gut ging. Aber sonst hast du keine Milde. Und jetzt hier in Vers 14, da sagt er das. Dem Verzagten gebührt Milde von seinem Freund. Sonst wird er die Furcht des Allmächtigen verlassen. Nicht wahr? Er sagt zu Eliphas, Eliphas, deine Worte sind mehr oder weniger schuld, dass ich jetzt noch weiter von Gott entfernt bin. Meine Brüder, das sind die Freunde, haben sich trügerisch erwiesen wie ein Wildbach, wie das Bett der Wildbäche, die hinschwinden. Er hat nichts mehr. Er fühlt sich im Endeffekt wie in Vers 19, es blickten hin die Karawanen Themas, die Reisezüge Schebers hofften auf sie. Sie wurden beschämt, weil sie auf sie vertraut hatten. Sie kamen hin und wurden zu Schanden. Das sind im Endeffekt, ich sag mal, Reisegruppen oder Nomaden, die durch die Wüste ziehen. Darum geht es hier in Vers 20. Und was brauchen die Nomadenvölker, die durch die Wüste ziehen? Die brauchen natürlich Wasserquellen oder auch Bäche. Und da gab es Bäche, das wussten sie. Und darauf hatten sie vertraut. Und dann kamen sie dahin und da war kein Wasser mehr drin. Ausgetrocknet. Sie vertrauten auf sie, auf dieses Wasser. Sie wurden beschämt. Sie kamen hin und wurden zu Schanden. Da zeigt uns Hiob, was in seiner inneren Seele war. Der vertraute auf die Hilfe seiner drei Freunde. Der vertraute vielleicht auf gütige, verständige Worte seiner drei Freunde. Und er wurde genauso enttäuscht. Und genauso, ich sag mal, wie heißt es hier, und zu Schanden, weil er dachte, das wären Segensworte, was seine Freunde aussprechen würden. Aber es waren im Endeffekt leere Worte. Worte ohne einen helfenden Inhalt. Und so vergleicht er sich damit, diese Karawanen und diese Reisezüge im Endeffekt. Habe ich etwa gesagt, gebt mir und macht mir ein Geschenk von eurem Vermögen? Ich habe euch doch gar nicht gerufen. Ihr seid doch freiwillig von euch ausgekommen. Und jetzt muss ich solche Worte hören. Belehrt mich in Vers 24 und ich will schweigen und gebt mir zu erkennen, worin ich geirrt habe. Wie eindringlich sind richtige Worte. Aber was tadelt der Tadel, der von euch kommt. Nun, was meint er damit? Er meint damit zu Eliphas, hör mal Eliphas, deine ganzen Andeutungen, die du in deiner Rede immer wieder benutzt, ohne mir irgendwas Konkretes zu sagen, die helfen mir überhaupt nicht. Die erzürnen mich höchstens. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für uns. Wenn wir etwas irgendjemandem zu sagen haben, dann helfen so vage Andeutungen überhaupt nichts. Die erreichen meistens genau das Gegenteil. Und das ist das, was Hiob hier sagt. So müssen wir schon die Dinge konkret bei Namen nennen und diese Dinge konkret erwähnen und diese Dinge konkret besprechen. Aber solche vagen Äußerungen, wo man nur ahnen kann, worum es gehen könnte, wo man nur ahnen kann, was vielleicht der Inhalt ist, das hilft keinem. Und das ist das, was Hiob hier sagt. Belehrt mich, sagt mir die klaren Punkte, wo ich gesündigt habe, wo ihr meint, dass ich ein Sünder bin.
nennt sie mir. Und wenn es stimmt, dann werde ich sie lassen. Dann will ich schweigen und gebt mir zu erkennen, worin ich geirrt habe. Macht das Ganze mal konkret.
Ja, das konnten sie natürlich nicht. Denn sie wussten ja auch nicht genau, was da passiert ist.
Sie sahen ja nur etwas. Sie sahen ja nur die elendige Situation von Hiob. Und sie zogen dann einen Rückschluss und dachten, das ist die Wahrheit und sonst nichts.
Was Konkretes konnten sie nicht benennen. Und darum hilft das im Endeffekt ihm überhaupt nichts.
Und dann kommt Kapitel 7. Da möchte ich noch kurz was zu sagen. In Kapitel 7, wenn ich das zusammenfasse, da fordert Hiob Gott auf, noch einmal seine Pläne zu überdenken, die er mit Hiob hat, und das Leiden Hiobs zu beenden. Also nochmal, auf der einen Seite sagt Hiob dort, Gott, überdenk doch bitte nochmal den Plan, warum du mich in diese Prüfung geschickt hast. Ob ich nicht vielleicht wirklich die falsche Person bin. Und das Zweite, was ich gerne hätte, ist, dass diese Prüfungen endlich zu Ende sind.
Er spricht in Kapitel 7, in Vers 1, von dem schwachen Menschen. Das ist dieser Ausdruck in Vers 1. Hat der schwache Mensch auf dieser Erde nicht einen harten Dienst? Und sind seine Tage nicht wie die Tage eines Tageslöhners? Wie ein Knecht, der sich nach dem Schatten sehnt, wenn er den ganzen Tag über in der Hitze gearbeitet hat? Und wie ein Tagelöhner, der auch dann gerne seinen Lohn haben möchte am Ende eines Tages, so sind mir zuteil geworden Monate der Nichtigkeit und Nächte der Mühsal mir zugezählt. Gott, du hast mich durch diese Prüfung geschickt. Ich habe alles verloren, was ich habe. Beende diese Prüfung und gib mir meinen Lohn, weil ich durch diese Prüfung gegangen bin. Das ist das, was er hier sagt. Er sagt in Vers 6, meine Tage gleiten schneller dahin als ein Weberschiffchen und schwinden ohne Hoffnung. Ja, das Leben ist also wie so ein begonnenes Gewebe auf einem Webstuhl. Und das Ende, das sieht der Mensch nicht. Ja, wir sehen vielleicht so einzelne Maschen von dem, was dort auf dem Webstuhl gewoben wird. Aber der Einzige, der im Endeffekt schon weiß, wie das fertige Stück aussehen wird und wann dieses Stück fertig ist, das ist Gott. Und jetzt erinnert er ihn daran und sagt, Gott, so fühle ich mich. Wie so ein Weberschiffchen und meine Tage, die gleiten noch schneller dahin. Irgendwann muss doch dieses Stück auf diesem Webstuhl fertig sein. Gott, überlege, ob jetzt der Zeitpunkt nicht da ist. Denn mein Leben ist doch nur ein Hauch. Und jetzt irrt er. Nicht wird mein Auge das Glück wiedersehen in Vers 7. Sein Auge hat das Glück wiedergesehen. Ganz am Ende, im letzten Kapitel dieses Buches, da wird Hiob reich gesegnet. Und er bekommt von alledem, was er vorher hat, noch einmal das Doppelte. Das konnte er hier natürlich nicht wissen. Aber hier irrt er. Er kennt eben die Zukunft nicht. Der Einzige, der wirklich die Zukunft kennt, das ist eben Gott. In Vers 9, und das ist noch etwas Wichtiges, betont er im Endeffekt die Endgültigkeit des Todes. Die Wolke schwindet und fährt dahin. So steigt, wer in den Scheol hinabfährt, nicht wieder herauf. Und auch das stimmt nur auf einer Seite. Nicht umsonst sagt das Neue Testament von den Gläubigen, dass sie entschlafen sind und nicht unbedingt, dass sie gestorben sind. Das heißt, für die Gläubigen ist der Tod nur ein Zwischenzustand und sie werden anschließend wieder auferstehen und werden in der Herrlichkeit bei Gott sein. Aber für ungläubige Menschen, sie werden einmal in der Ewigkeit, in der Hölle, in der ewigen Trennung von Gott sein. Und sie werden nie mehr
aus diesem Ort herauskommen, heraufkommen. Nicht mehr kehrt er zurück zu seinem Haus und seine Stätte erkennt ihn nicht. Bin ich gefährlich, Gott, sagt er in Vers 12, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Wenn ich so elendig und so viele Schwierigkeiten habe, bin ich denn so ein gefährlicher Mensch? Vers 16, lass ab von mir, denn ein Hauch sind meine Tage. Und jetzt kritisiert er Gott ein zweites Mal. Was ist der Mensch, dass du ihn hochhältst und dass du dein Herz auf ihn richtest und alle Morgen ihn heimsuchst? Oder wie es eigentlich heißt, dich um ihn kümmerst, alle Augenblicke ihn prüfst. Wie lange willst du nicht von mir wegblicken, nicht von mir ablassen, bis ich meinen Speichel verschlucke? Habe ich gesündigt? Was tat ich dir an, du Beobachter der Menschen? Soweit. Und so muss man doch sagen, schrecklich sind jetzt die Worte von Hiob, dass er hier in dieser Rede Gott offen kritisiert. Das ist schon, ich sag mal, das sind schon ernste Verse hier. Und wenn man mal sein eigenes Leben überdenkt, ja, wie schnell kann uns das auch passieren, auch wenn wir das vielleicht nicht so scharf formulieren. Aber dass, wenn wir manchmal in unserem Leben Dinge erfahren, die vielleicht wirklich schmerzhaft sind, die schwer zu tragen sind, die wir vielleicht überhaupt nicht verstehen können, dass wir auch Gott wenigstens ein klein wenig auf die Anklagebank schieben. Hier macht das hier natürlich in einer sehr, sehr starken Form. Vielleicht sprechen wir das nicht aus, aber vielleicht denken wir das manchmal in unserem Herzen. Vielleicht haben wir auch manchmal das Empfinden, ja, dass man Gott für gewisse Dinge die Schuld gibt. Hiob, er tut das hier. Was tat ich dir an? Was für eine Frage, für einen Vorwurf an Gott gerichtet. Du Beobachter der Menschen, warum hast du mich dir zum Angriffspunkt gesetzt, dass ich mir selbst zur Last geworden bin? Gott, warum machst du das? Und dass ich jetzt selbst mir selbst ein Problem bin, mir selbst eine Schwierigkeit bin, eine Last, die ich nicht mehr tragen kann. Warum vergibst du nicht meine Übertretung und lässt nicht vorübergehen meine Ungerechtigkeit? Ich meine, man kann sagen, dass das von Kapitel 6, Vers 1 bis zu Vers 16 von Kapitel 7, da spricht Hiob zu seinen Freunden oder zu sich selbst. Aber ab Vers 17 bis Vers 21, da spricht er direkt Gott an und bringt diese Vorwürfe direkt an die Adresse Gottes. Und ich denke, das zeigt uns, wie unendlich geduldig Gott ist. Wie unendlich gnädig Gott ist, dass er zu all diesen Punkten schweigt. Das tut Gott. Nicht ein einziges Wort von Gott hören wir hier. Gott handelt hier völlig anders, als die Freunde Gott beschreiben. Gott handelt völlig anders, als Hiob hier von Gott denkt. Gott zeigt uns hier seine ganze Geduld, seine ganze Liebe, seine ganze Langmut. Auf der einen Seite der Hiob, der keine Hoffnung mehr hat, denn nun werde ich mich in den Staub legen. Und suchst du nach mir, so bin ich nicht mehr. Damit schließt Hiob, ich sag mal, seine Antwort, die er dem Eliphas auf seine Rede gibt. Das ist natürlich ein trauriges Ende im Endeffekt hier, aber das ist nun mal das Ende hier dieser Rede von Hiob. Noch einmal, es ist leicht, Hiob zu verurteilen. Es ist leicht, negativ über all diese Worte von Hiob zu sprechen. Aber wir waren alle nicht in einer solchen Situation. Wir haben nie so etwas in unserem Leben erfahren, was ein Hiob erfahren hat. Ich sage nicht, dass damit der Inhalt seiner Worte gut ist. Aber ich sage, man kann es vielleicht ein klein wenig verstehen, was dieser Mann erduldet haben muss und wie dieser Mann wirklich am Ende gewesen ist. Es gibt eine andere Möglichkeit, und das werden wir später noch, oder wird man später in diesem Buch sehen, dass man sich auch direkt an Gott wenden kann, und zwar in einer positiven Weise. Nicht so wie hier Hiob das tut, anklagend, sondern dass man mit Gott positiv über diese Dinge spricht und dass man Gott wirklich direkt um Hilfe und auch um Herzensruhe bittet. Das ist etwas, was wir hier leider bei Hiob völlig vermissen. Aber es war natürlich auch ein klein wenig ausgelöst. Hiob sagt das ja selbst durch diese Rede, die Eliphas gehalten hat. Und das zeigt uns auch, dass man vorsichtig sein muss, wenn man versucht, andere zu trösten in Situationen, wo sie sich drin befinden. Ja, noch einmal, diese Stelle aus Hebräer 4, ich finde die immens wichtig. Ja, wenn irgendein Bruder oder eine Schwester in Not ist, dann können wir sicherlich hingehen und können praktische Hilfe leisten. Ja, wir können hingehen und können mit ihnen zusammen beten oder für sie beten. Wir können auch hingehen und sie mit einem Wort Gottes ermutigen und stärken. Ich sage nicht mit eigenen Worten, aber mit einem Wort Gottes. Aber wir können sie nicht verstehen. Das muss keiner meinen. Und wir können auch nicht empfinden, wie sie leiden und was sie für Sorgen haben. Und deswegen haben wir diesen wunderbaren Vers dort in Hebräer 4, dass wir jemanden an dem Thron der Gnade haben, ich sage es mit eigenen Worten, der vollkommen empfinden kann und der vollkommen verstehen kann, wie wir uns in unseren Lebenssituationen fühlen. Nicht, weil er der ewige Sohn Gottes ist, sondern weil er der Sohn des Menschen ist. So ist er dort als hoher Priester an dem Thron der Gnade. Und weil er in allem geprüft worden ist, noch einmal ausgenommen die Sünde. Es gibt also kein Leid, was wir haben, was der Jesus nicht auch selbst erfahren hat. Und deswegen ist er der vollkommene Tröster. Eliphas war ein schlechter Tröster. Er hat Hiob höchstens erzürnt, aber er hat ihm keinen Mut zugesprochen. Das Ende, wie gesagt, in Kapitel 7 ist sehr, sehr traurig, weil er eben doch Gott auf die Anklagebank setzt. Deswegen möchte ich zum Schluss noch einen Vers lesen aus Kapitel 42, wo wir eben dann dieses Ende dieser ganzen Begebenheit sehen und Hiob doch sehr schöne Worte am Ende ausspricht und man sieht, dass doch Gott dieses Herz am Ende von diesem Hiob erreicht hat in Vers 3 in der Mitte. So habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand. Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Höre doch, und ich will reden. Ich will dich fragen, und du belehre mich. Er sagt am Ende, darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Völlig andere Worte als am Ende von Kapitel 7. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg, den Hiob gehen muss.